Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind die Themen. Quoni baut in den nächsten 3 Jahren bis zu 400 Stellen ab. Dann Harmonisches aus Röschens.
Ich kann hier gar nichts anderes sagen, als man hier innen Glück fühlt, als dass es so rausgekommen ist.
Bericht von der grossen Versöhnungsmesse zwischen Bischof Koch und Pfarrer Sabo. Weiter, Milliardeninvestitionen in die europäische Forschung zahlen sich aus. Wir zeigen, wie die Schweiz davon profitiert. Mehr als 100.000 Menschen fliehen vor den Kämpfen in der pakistanisch-afghanischen Grenzregion. Und schließlich, Onkel Schopenhauer weiß Rat. Der alte Philosoph ist plötzlich wieder in. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und Stefan Wüttrich. Er hat die Nachrichten des Tages.
300 bis 400 Stellen will Quoni in den nächsten 3 Jahren weltweit abbauen. Diese Zahl hat Quoni-Chef Peter Rothwell gegenüber dem Sonntagsblick genannt. Dass der Reisekonzern Stellen abbaut, um seine Kosten zu senken, war seit Anfang Jahr bekannt. Neu sind die konkreten Zahlen. Ob und wie viele Stellen Quoni in der Schweiz streicht, sagte Rothwell im Interview nicht. Weltweit beschäftigt Quoni derzeit rund 10.000 Personen, davon 1.500 in der Schweiz. Der Streit zwischen dem Basler Bischof Kurt Koch und Pfarrer Franz Sabo ist definitiv zu Ende. In Röschens im Baselbiet haben sie gemeinsam einen Gottesdienst gefeiert. Ihren Streit hatten das Bistum Basel und der Pfarrer schon im letzten September überraschend beigelegt. Bischof Koch gab Sabo damals den kirchlichen Auftrag zurück und Sabo seinerseits versprach bei künftigen Problemen zuerst direkt zum Bischof und nicht an die Öffentlichkeit zu gelangen. Der Streit hatte 5 Jahre gedauert. Auslöser war die öffentliche Kritik Sabos an einem umstrittenen Entscheid des Bischofs. Der Verein Pro Natura hat in der Deutsch- und Weltschweiz gut 1.000 Leute befragen lassen, wie sie zum Abschuss von Luchsen und Wölfen stehen. 3/4 sagten, sie lehnten es ab, dass Luchse oder Wölfe abgeschossen würden, um den Wildbestand für die Jäger zu erhalten. Zudem sind 2/3 der Befragten gegen den Abschuss von fischfressenden Vögeln, um den Ertrag der Fischer zu sichern. Weil es in der Schweiz immer mehr Raubtiere gibt, will der Bund die Jagdverordnung anpassen. Die Kantone sollen den Bestand geschützter Arten regulieren dürfen. Im umkämpften Nordwesten Pakistans sind derzeit mehr als 100.000 Menschen auf der Flucht vor den Kriegshandlungen. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, die Kampfzone im Swat-Tal zu verlassen. Die Ausgangssperre wurde vorübergehend aufgehoben und es werden weitere Flüchtlingslager aufgebaut. Die pakistanische Armee führt derzeit eine groß angelegte Offensive gegen die islamistische Taliban im Swat-Tal. Im srilankischen Bürgerkrieg haben sich die Armee und Aufständische gegenseitig vorgeworfen, hunderte Zivilisten getötet zu haben. Die tamilischen Rebellen erklärten im Internet, nach dem Beschuss des Militärs seien über 250 Leichen geborgen worden. Ein Regierungssprecher wies dies zurück. Die Armee setze schon länger keine schweren Waffen mehr ein. Eine unabhängige Bestätigung dieser Meldungen gibt es nicht, weil die Regierung Journalisten und Beobachtern den Zugang zum Kampfgebiet verweigert. Bei Kämpfen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehr als 60 Menschen getötet worden. Fast 200 wurden nach Angaben von Augenzeugen verletzt. Die Gefechte hatten bereits gestern Samstag begonnen. Dabei standen sich regierungstreue Milizen und Verbündete der Rebellengruppe Al-Shabaab gegenüber. Dieser werfen die USA eine enge Zusammenarbeit mit dem Terrornetzwerk Al-Qaida vor. Somalia versinkt seit dem Sturz von Diktator Mohamed Siad Barre im Jahr 1991 im Chaos. Rivalisierende islamistische Gruppen liefern sich regelmäßig blutige Gefechte. Die italienische Polizei hat weitere 240 Flüchtlinge im Mittelmeer aufgegriffen und direkt nach Libyen abgeschoben. Dasselbe hatte sie bereits am Donnerstag getan, mit etwa gleich vielen Flüchtlingen. Die UNO, verschiedene Menschenrechtsorganisationen und der Vatikan protestierten daraufhin heftig. Italiens Innenminister Maroni sagte zur jüngsten Abschiebung, die Regierung werde an dieser Politik festhalten, solange der Ansturm der Flüchtlinge anhalte. Jedes Jahr versuchen mehrere 10.000 afrikanische Flüchtlinge, über das Mittelmeer nach Italien zu gelangen. Zum Sport. An der Eishockey-Weltmeisterschaft spielen Schweden und die USA zurzeit in Bern um die Bronzemedaille. Juliette Leuthold.
Rund 4 Minuten vor Schluss führt Schweden mit 3:2. Die Partie verlief bis jetzt ausgeglichen. Das Führungstor für Schweden zum 3:2 erzielte Carl Gunnarsson in der 49. Minute. In der Fußball-Super League fanden heute 2 Spiele statt. Bellinzona gewann gegen die Young Boys 2:1 und Sion verlor gegen GC 1:4. Beim Formel-1-GP von Spanien gab es einen Doppelsieg für Brown GP. Der Brite Jenson Button gewann vor Rubens Barrichello aus Brasilien. Der Australier Mark Webber im Red Bull wurde Dritter. Nick Heidfeld fuhr auf Platz 7. Damit gewann der Deutsche 2 WM-Punkte für BMW Sauber. Der Pole Robert Kubica ging als 11. leer aus. Sebastian Buemi im Toro Rosso schied bereits in der ersten Runde aus. Der Schweizer war in eine Karambolage verwickelt. Und noch Rad. Der Italiener Alessandro Petacchi hat die 2. Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Petacchi siegte in Triest im Massensprint. Leader bleibt der Brite Mark Cavendish.
Das Wetter. Morgen früh liegt im Norden lokal Nebel, sonst scheint in der ganzen Schweiz oft die Sonne, auch wenn tagsüber mehr Wolken entstehen. Gegen Abend gibt es einzelne Gewitter, besonders an den Voralpen und im Jura. Die Temperatur erreicht 23 bis 26 Grad. Auch am Dienstag scheint oft die Sonne, im Tagesverlauf entstehen wieder mehr Wolken und gegen Abend gibt es gebietsweise Gewitter. Es bleibt warm mit rund 25 Grad.
Friede, Freude, Feier. Bischof Koch und Pfarrer Sabo inszenieren ihre Versöhnung. Dann viel reinstecken und noch mehr rausholen. Die Schweiz sandt mit ihrer Forschung EU-Gelder ab. Viel arbeiten und erst noch zuverlässig. Algerien baut auf chinesische Gastarbeiter. Viel osophieren und erst noch gelesen werden. Arthur Schopenhauer wird wieder zum Gassenhauer. Und Sochi rüstet sich für die Olympischen Winterspiele 2014, aber das Prestigeprojekt der russischen Regierung lässt die Bevölkerung kalt. Mehr dazu in der Wochensendung International um 18.30 Uhr auf DRS1. Zuerst aber zur Reisebranche. Quoni will also in den nächsten 3 Jahren bis zu 400 Stellen abbauen. Aber auch andere große Anbieter kriegen die Wirtschaftskrise zu spüren. Denn es wird viel weniger gebucht zurzeit. Die Firmen sparen deshalb beim Personal. Die Branche muss sich auf eine Durststrecke einstellen. Wirtschaftsredaktor Philipp Erath.
Das Reisen ist das liebste und teuerste Hobby der Schweizer und Schweizerinnen. In diesem Jahr ist aber die Lust oder das Geld für ausgedehnte Sommerreisen etwas abhanden gekommen. Alle 3 großen Reiseanbieter müssen einen markanten Umsatzrückgang hinnehmen. Roland Schmid, Mediensprecher von TUI.
Die Wirtschaftskrise ist seit letztem Herbst natürlich auch in der Reisebranche spürbar. Wir liegen zurzeit im Umsatz rund 15% hinter dem Vorjahr.
Hotelplan spricht von einem Rückgang im mittleren einstelligen Minusbereich. Quoni hatte bereits im April 12% weniger Reisen verkauft als im Vorjahr. Vor allem das Geschäft in England läuft für Quoni nicht zufriedenstellend, weil dort die Wirtschaft tiefer in der Krise steckt. Der Rückgang hat 2 Gründe. Zum einen laufen die Buchungen harzig, wie Peter Brun, Sprecher von Quoni, erklärt.
Wir sehen auch, dass die Konsumenten viel kurzfristiger buchen, von daher ist die Planbarkeit für das Jahr einiges schwieriger.
Zum anderen, und dies drückt definitiv auf Umsatz und Ertrag, man geht zwar in die Ferien, aber billiger. Hotelplansprecherin Priska Ügner.
Anders insofern, als eigentlich die Mehrheit statt zum Beispiel 4-Stern-Hotels eher in 3-Stern-Hotels geht oder dass auch tendenziell eher kurz- bzw. Mittelstreckendestinationen gebucht werden.
Im Schnitt gebe ein Kunde 70 Franken weniger für eine Reise aus, so Hübner. Hinzu kommt, dass im Wettkampf um die Reisewilligen die Preise gesunken sind. Die Anbieter begegnen dem Einnahmeabwärtstrend, indem sie versuchen, den Preisdruck an die Hotels weiterzugeben oder ihre eigenen Kosten zu senken. So ersetzt TUI Mitarbeiter, die die Firma verlassen, vorläufig nicht. Und Kuoni setzt auf ein mehrjähriges Effizienzsteigerungsprogramm. Unter anderem mit Stellenkürzungen will Kuoni den Rutsch in die roten Zahlen verhindern. Des einen freut, des anderen leid. Einen Aufschwung erleben dürfte die Schweizer Tourismusbranche. Professor Thomas Bieger von der Universität St. Gallen glaubt, dass diesen Sommer die Heimat lockt.
Beispielsweise halt auch, indem man Zweitwohnungen, zu denen man Zugang hat, 20% der Schweizer Bevölkerung haben Privilegierten, das heißt gratis Zugang zu einer Zweitwohnung, mehr nutzt oder eben halt einfach in Nachbarländer reist mit dem Automobil.
Dass die großen Reiseanbieter in der Schweiz und in ganz Europa im Moment harte Zeiten erleben, hat laut Bieger aber nicht nur mit der Wirtschaftskrise zu tun.
Die Touroperatorbranche ist auch mit strukturellen Problemen konfrontiert. Ihr klassisches Massengeschäft, nämlich Packages im Badeurlaubsbereich. Dafür gibt es heute Substitutionsprodukte, indem man mit Low-Cost-Carriern an Ziele fliegen kann.
Kuoni reagiert auf den Trend hin zum Individualtourismus. Im Sommer will der größte Schweizer Reiseveranstalter seinen Internetauftritt so gestalten, dass die Kunden ihre Reisen selber online zusammenstellen können. Denn im Internet läuft das Geschäft nach wie vor, trotz Rezession.
Philipp Erath. Das war lange unvorstellbar, was sich heute im Laufenthaler Dorf Röschens abspielte. Bischof Kurt Koch höchstpersönlich las die Messe. Und nicht nur das, er las sie gemeinsam mit Pfarrer Franz Sabo, jenem Mann also, mit dem er bis vor kurzem in einen jahrelangen Streit verwickelt war. Dieser hatte ein ganzes Dorf an den Rand des kollektiven Kirchenaustritts gebracht. Die Schweiz hat mitgefiebert. Dann, als niemand mehr dran glaubte, verkündeten die beiden im letzten Herbst ihre Versöhnung und die wurde nun vor den Augen der Öffentlichkeit zelebriert. Auch Hans-Rudi Scheer war in Röschens.
Eigentlich war es ein gewöhnlicher Firmungsgottesdienst, untermalt vom Gesang des Schülerchors. Und doch, etwa 250 Röschenzer und Röschenzerinnen wollten dabei sein, wenn Bischof Kurt Koch Seite an Seite mit Pfarrer Franz Sabo die Kirche St. Anna betrat. Ein historischer Moment in diesem Dorf, das jahrelang den Aufstand gegen das Bistum probte und das in die Kirche strömte, als der Pfarrer längst keine Erlaubnis mehr hatte, eine Messe zu lesen. Es war ein Gottesdienst, in dem jedes Wort eine besondere Bedeutung erhielt und in dem eine Geste, wie das Reichen des Bischofsstabs durch den Pfarrer, geradezu bildlich die Aussöhnung zwischen den beiden ehemaligen Kontrahenten dokumentierte. Dass Kurt Koch und Franz Sabo heute gemeinsam die Messe lasen, das macht den 10. Mai im Laufenthaler Dorf nicht nur für die 12 Firmlinge zum Freudentag.
Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, aber gehofft, ja. Aber als sie zwei hier vorne stehen heute, hätte ich nicht geglaubt.
Es ist ein schöner Tag und es ist gut, dass sie Frieden geschlossen. Da sind wir alle froh.
Auf der Welt kann man nur so zusammen arbeiten, indem man einfach einmal sagt, es ist fertig.
Ich finde es ein Festtag. Ich war kein Kochfreund gewesen, aber was ich jetzt hier heute erlebt habe, dass er Handboten hat zu allem, das finde ich gross.
Ich kann hier gar nichts anderes sagen, als man hier innen Glück fühlt, als dass es so rausgekommen ist.
Ein ganz besonderer Tag auch für Kirchgemeinderat Bernhard Kuoni, den Tankwart von Röschens, wie er gelegentlich abschätzig aus dem Umfeld des Bischofs apostrophiert worden war. Er, der über all die Jahre an vorderster Front für Franz Sabo gekämpft hatte, strahlte heute wie die Maisonne am Himmel.
Das ist ein schöner Tag. Wir haben das Ziel erreicht. Und wir sind eigentlich allseitig zufrieden. Nicht stolz, aber Genugtuung, dass sich der Einsatz gelohnt hat.
Auch für Kurt Koch war es natürlich ein spezieller Moment, die Kirche in diesem gallischen Dorf zu betreten, wie Röschens gern bezeichnet wurde.
Man geht immer mit gemischten Gefühlen in eine Pfarrei, die man zum ersten Mal besucht. In dieser Pfarrei war es natürlich besonders schwierig, aber ich habe den Eindruck gehabt, dass eigentlich alle froh sind. Und dann fühle ich mich dann auch wieder wohl.
Rund 5 Jahre hatte der Konflikt gedauert, den Franz Szabo mit bischofskritischen Äußerungen ausgelöst hatte und der in der Folge dank gegenseitiger Unnachgiebigkeit eskaliert war. Im letzten Herbst dann die überraschende Versöhnung. Hatte es dafür 5 Jahre gebraucht?
Ja, wissen Sie, das sind so Fragen, wenn. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und man hat sicherlich einen Haufen daraus gelernt. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht, vor allen Dingen vielleicht manchmal im Ton, also das ist mir schon klar.
Räumt Franz Szabo ein und auch Bischof Koch schaut durchaus selbstkritisch auf die vergangenen Jahre zurück.
Wenn ich zurückblicke, würde ich heute vieles anders tun, aber das möchte ich jetzt in der Öffentlichkeit nicht sagen, sonst geht die Spekulation wieder los.
Und so senkt sich dann der Schleier des Vergessens über diesen Konflikt, dessen eigentliche Hintergründe, wie auch die Umstände der Versöhnung, wohl für immer im Dunkeln bleiben werden. Was bleibt, ist die Botschaft, die Franz Szabo der ganzen Welt zurufen möchte.
Es geht, die Versöhnung geht, es geht, einen Weg zu finden. Yes, we can, kann man auch sagen.
Pfarrer Franz Szabo im Bericht von Hans-Rudi Schä. Und vor wenigen Augenblicken ist an der Hockey-WM in Bern der Kampf um Platz 3 entschieden worden. Schweden gewinnt gegen die USA 4-2 und holt sich also Bronze. €2 Milliarden zahlt die Schweiz in den großen europäischen Topf für Bildung und Forschung. Eine beträchtliche Summe. Und die zahlt sich offenbar aus. Die Investition bringt der Schweiz Geld und Beziehungen. Das zeigt eine Zwischenbilanz des Staatssekretariats für Bildung und Forschung. Der Bericht von Karin Wenger und Isabel Jacobi zeigt, was das konkret heißt.
Viel Rauch, ein Goldfisch und ein paar Reagenzgläser. So sieht es im Labor von Martin Albrecht aus.
Das ist flüssige Luft, die brauchen wir zum Kondensieren von allen organischen Stoffen, die wir damit arbeiten.
Der 38-jährige Assistenzprofessor an der Universität Freiburg gehört zur Top-Liga der Chemiker in der Schweiz. Vornehmlich befasst er sich mit Enzymen und damit, wie Ressourcen besser genutzt werden könnten. Vor 1,5 Jahren hat Albrecht dafür einen hochdotierten Nachwuchspreis des Europäischen Forschungsrats für Grundlagenforschung gewonnen. Mit den 1,25 Millionen € Preisgeld können Albrecht und sein Team nun getrost die nächsten Jahre weiterforschen. Das anwendbare Ziel ist gesetzt.
Dann könnte man danach mehr von den fossilen Brennstoffen nutzen und wir könnten vielleicht auch sogar Wasser und Licht als Kombination für Brennstoffe nutzen.
9000 Forscher haben sich um den sogenannten kleinen Nobelpreis beworben. 300 wurden vergeben, 13 davon gingen in die Schweiz. Das Preisgeld kommt aus einem großen EU-Topf, nämlich dem sogenannten 7. Forschungsrahmenprogramm. Dieses Programm wurde 2007 gestartet und dauert bis 2013. Mit einem Budget von rund 50 Milliarden Euro sollen Forschende und Bildungsinstitutionen in Europa unterstützt werden. Auch die Schweiz ist mit von der Partie. Sie hat mit 2 Milliarden Franken ein ansehnliches Schärflein entrichtet. Dass sich dieser Beitrag für den Forschungsstandort Schweiz auszahlt, zeigte sich bereits im Vorgängerprogramm. Damals holten Forschende in der Schweiz nämlich mehr Geld aus dem EU-Topf zurück, als die Schweiz eingezahlt hatte. Und dieses Mal scheinen sie noch erfolgreicher zu sein, wie ein Zwischenbericht des Staatssekretariats für Bildung und Forschung zeigt.
Zurzeit zeichnet sich der Trend ab, dass die Schweiz noch stärker sich beteiligt, noch erfolgreicher ist. Also wenn wir so weitermachen, wird sicher auch am Ende, das heißt 2013, dann eine sehr positive Zwischen- und Endbilanz für die Schweiz herausschauen.
Sagt Olivier Küttel, der Direktor von EU Research, einer privaten Agentur mit einem Mandat vom Bund. Sie hilft Forscherinnen und Forschern, sich im bürokratischen Dschungel der EU zurechtzufinden.
Wie gibt man ein Projekt ein? Wie macht man ein Budget? Wie macht man ein EU-Projektmanagement? Da helfen wir den Forschenden mit dem Ziel, die Teilnahme zu erhöhen und dann auch natürlich die Erfolgschancen.
Die Schweizer Projektvorschläge gehören zu den erfolgreichsten nach Belgien, den Niederlanden und Frankreich. Das habe vor allem damit zu tun, dass die Schweiz exzellente Forschungsinstitute besäße, sagt Küttel. Und nicht nur das. Die Lebensqualität sei hier so gut, dass immer mehr ausländische Forschende in die Schweiz kämen und mit ihrem Know-how mithelfen würden, europäische Forschungsgelder abzuholen. Sowieso sei die Zeit, als Forschende in der Einsamkeit ihrer Labors große Erfindungen gemacht hätten, längst vorbei, sagt der Chemiker Martin Albrecht.
Ich glaube, die Zeiten sind ein bisschen vorbei, wo man quasi im eigenen Labor die grosse Entdeckung macht. Man wird der Held und gefeiert. Die Pionierzeiten, ich glaube, die sind vor 50, 100 Jahren, haben die noch mehr Rolle gespielt. Heute ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg im vernetzt können denken für sich, aber vor allem im vernetzt können agieren mit Kollegen.
Im Herbst zieht Martin Albrecht nach Dublin. Sein internationales Team nimmt er mit und auch das üppige EU-Geld. Einen gewissen Braindrain muss die Schweiz in Kauf nehmen, wenn ihre Forscher und Forscherinnen zu den Besten und am besten Vernetzten gehören sollen.
Bauen und investieren, solange die Ölkassen noch voll sind. Nach diesem Motto geht Algeriens Präsident Bouteflika vor und modernisiert sein Land im Blitztempo. 60 Milliarden Petrodollar hat er auf diese Weise in 5 Jahren verbaut. Und so soll es weitergehen. Das gibt ein gigantisches Auftragsvolumen, das das Baugewerbe schlicht überfordert. Also gehen viele dieser Aufträge an ausländische Firmen, vor allem chinesische. Und wenn die in Algerien bauen gehen, dann bringen sie ihre Arbeitskräfte gleich selber mit. Das kommt bei den arbeitslosen Einheimischen nicht gut an, wie der Bericht von Maghreb-Korrespondent Alexander Gschwind zeigt.
Auf einer Großbaustelle in einer der neuen Satellitenstädte, die rund um Algier aus dem Boden schießen, erklärt Elektrikermeister Rashid Bambu seinen Installateuren den Verkabelungsplan für ein Shoppingcenter mit mehr Gesten als Worten. Bei den Mitarbeitern handelt es sich ausnahmslos um Chinesen, mit denen er sich offenbar mühelos versteht. Jeder kann ein paar Brocken der anderen Sprache. Ansonsten gibt's ja auch noch Hände und Füße. Irgendwie kommen wir immer klar miteinander, meint Bambu grinsend. Auch Bauleiter Abdelaziz Andraoui ist begeistert von den Gästen aus China, die das Projekt in Rekordzeit hochziehen und den algerischen Auftraggebern schon in wenigen Monaten schlüsselfertig übergeben werden. Sie arbeiten mehr und besser als unsere Leute, sind pünktlich und zuverlässig, jammern und pöbeln nicht die ganze Zeit, denken selbst voraus. Von seinen Landsleuten hält Andraoui dagegen nicht viel. Mit denen ist keine vernünftige Diskussion möglich. Die machen ständig blau, sind unzuverlässig. Wenn mal etwas an einem Wochenende erledigt werden muss, gibt's gleich einen Aufstand. Entsprechend groß ist der Frust unter den wenigen algerischen Hilfskräften, die sich für eine Rauchpause in einem Treppenhaus treffen. Kunststück, dass die sich so ins Zeug legen, meint einer. Die verdienen ja auch viel mehr als wir. Uns bezahlen sie 12.000 Dinar, rund 180 Euro im Monat. Und die bekommen 45.000 Dinar, fast 700 Euro. Stellenvermittler Hassib Benchiku versteht zwar den Groll, macht dafür aber die mangelnde Qualifikation einheimischer Bewerber und vor allem die algerische Bürokratie verantwortlich. Wenn mein Kunde 3 Handlanger und 3 Chauffeure braucht, will er die morgen und nicht erst in einer Woche und will auch garantieren, dass die dann was taugen.
Je le comprends, je suis entièrement d'accord avec eux, mais nous ne trouvons pas le profil qui est exigé par nos clients. Lorsqu'un client me dit, je veux par exemple
Trotz der nach wie vor hohen Arbeitslosigkeit in Algerien verteidigt auch Handelsminister Hamid Temar die Politik des Clé à main, der schlüsselfertigen Vergabe ganzer Projekte an ausländische und vorzugsweise eben chinesische Konsortien.
Die Chinois haben des ressorts formidables de flexibilité qui leur permettent d'aboutir sur le plan international.
Niemand, sagt Minister Temar, ist so flexibel wie die Chinesen und niemand bietet auch so viel Qualität zu so günstigen Preisen wie sie.
Alexander Gschwind. Die Weltwirtschaft spielt verrückt. Es herrscht überall Krise, die Experten streiten sich, wie es weitergehen soll. Wie verrückt verkauft sich in dieser Zeit auch ein philosophischer Ratgeber aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Kunst, Recht zu behalten, von Arthur Schopenhauer. Gleich drei Verlage haben das streitbare Handbuch neu aufgelegt. Haffmanns bei 2001, Insel und Anaconda. Ein Zufall? Nein. Schopenhauer ist ein Philosoph, den man ohnehin nicht unterschätzen sollte, meint Kulturbeobachter Peter Burri.
Wer disputiert, tut dies nicht einzig der Wahrheit zuliebe, sondern oft aus Rechthaberei. Davon war Arthur Schopenhauer felsenfest überzeugt, der große Pessimist unter den deutschen Philosophen. Was der Mensch für Tricks und Schliche anwendet, um im Disput die Oberhand zu behalten, gerade auch wenn er nicht recht hat, das demonstriert Schopenhauer exemplarisch in seiner kleinen Schrift «Die Kunst, Recht zu behalten». Was macht dieses Büchlein, das 1864 aus dem Nachlass des Philosophen erschien, heute noch so populär? Einerseits kann man sich da tatsächlich in der Strategie des Rechthabens wieder besseres Wissen weiterbilden. Andererseits zeigt das Interesse an dieser Schrift, dass viele Zeitgenossen auch heute den Eindruck haben, in Auseinandersetzungen gehe es oft nur ums Rechthaben, gerade auch in der Politik. Je kürzer der Schlagabtausch, desto eher kommt es da zum Beispiel zur permanenten Wiederholung der immer gleichen Argumente, bleibt es bei bloßen Behauptungen, von Diskussion oder gar Dialog keine Spur. Zeit also, Schopenhauer auch sonst aus der Versenkung zu ziehen, gerade auch mit seinem Hauptwerk «Die Welt als Wille und Vorstellung», ich denke schon, denn Schopenhauer war der deutsche Philosoph der neueren Zeit, der sich am wenigsten von irgendeinem Wunschdenken leiten ließ. Das macht ihn so ungeheuer modern. So beschrieb er den Menschen, ohne ihn deswegen zu verdammen, als einen Egoisten. Er distanzierte sich von den Philosophen der Aufklärung, die behaupteten, dass die Vernunft eines Tages zwangsläufig einen besseren Menschen und eine bessere Welt schaffen würde. Reine Spekulation, meinte der Kaufmannssohn und Einzelgänger Schopenhauer, der sich am liebsten mit seinem Hund unterhielt, einem stattlichen Pudel. Alles Streben nach Erkenntnis und Glück, so dieser Philosoph, sei verlorene Liebesmüh, denn jede Befriedigung sei nur von kurzer Dauer. Daher könne die Welt am besten ertragen, wer nicht verlange, glücklich zu sein. Wer jeder religiösen oder politischen Radikalität abschwöre und sich im Leben, das immer auch ein Leiden sei, mit einer gewissen heiteren Melancholie einrichte. Der Pragmatiker Schopenhauer verkündete keine Heilslehre, sondern nahm buddhistisches Gedankengut in sein Werk auf. Von seiner ebenso fundierten wie engagierten Gelassenheit könnten sich manche und nicht nur in schwierigen Zeiten ein gutes Stück abschneiden. Dann sähe die Welt ohne notorische Rechthaberei, ohne Besserwisserei wieder besseres Wissen vielleicht tatsächlich etwas besser aus. Wer weiß.
Das war Philosophisches von Peter Burri. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.